Et ass de 14. September 1910, 7 Auer Moyes. Wie de matzlech Gesell Giacomo Fossato lanscht Haus vun der Kaiser Pauluskoppel um Bohr vum Escher Quartier Grenz trippelt, fällt him op, dass et am Haus dämmt. Hier klappt unter dir, mi wie ki reagiert, traut hier sich ran. Wat hier vierfönnt, as e Bild, dat him sobald net mehr aus dem Kap gohe sollt. Um Gang leit den Henri Kaiser mat opgeschlitzener Strass a seng eegene Blut. Seng Fra, Françoise, leit an engem Bett, dat a Brand gesat gouf. Auch sie aus tot.
Frot mal am Ausland oder einfach an der Grossgas, d'Leit, wat hinnen an de Kap könnt, was so Lützeburg denken. Hexwahrscheinlich könnt... Steuerparadies, heisch Immobilienpreise, Banken... Aber wo kommt der Wohlstand von unserem Land eigentlich her? Der froh sind JournalistInnen vom Lützeburger Journal auf die Spur gegangen. Von der Stahlindustrie als wirtschaftliches Fundament über den Stoff von der Finanzplatz bis hin zu einem immer mehr diversifizierten Wirtschaftsmodell, an dem Tech, Weltraum oder Logistik eine große Rolle spielen. Charlie de Dörverdat, Camille Fratit, Melodie Hansen und Pascal Steinwachs schwätzen mit denen Menschen, die diese Evolution mitgestalten und mit denen, die sie Haut nach immer vier und reifen. Zeit seien, die die Entwicklung aus ihrer eigenen Perspektive erzählen, aber auch HistorikerInnen, PolitikerInnen und wirtschaftliche Schlüsselfiguren. Und als anderem de Jean-Claude Juncker, Colette Flash, de Michel Würth und de Guy Castagnaro zählen die Geschichte von einem konstanten Aufpassen, Neidenken und Neuabbauen, die noch immer weiter dreht. Persönlich und mit vielen Anekdoten.
Plus de 99% des Luxembourgeois ne connaissaient absolument pas cette affaire.
C'est besonders une innovation geglebt, dans den Paul Wirth Vereinigten Nations in Flitzburg in Auto hat.
Dann hat das eigentlich in den 70er Jahren, wo Gesetz adoptiert ging, über den Arbeitsvertrag von den Arbeiter.
Sozialleben hört sich eigentlich nur der Melodie von der Stahlindustrie aufgespielt.
An der ersten Staffel geht es um die Stahlindustrie. Flux, der Podcast vom Lützeburger Journal, mit dem Ziel, die Geschichte von der Lützeburger Wirtschaft mehr greifbar zu machen. Für jeden.
Episode 2 – A Man's World.
Dass er mittlerweile mein berühmter Mord, aber wie das Lützeburg, an dem es passiert ist, sich entwickelt hat, erzähle mal heute. Der Fall ist nämlich ein Symptom von den Anpassungsschwierigkeiten von unserem Ländchen. Mir nicht so schnell. An dieser Episode gucken wir uns den Abbau von der Stuhlindustrie an. Wir schwätzen mit Carlo Thelen, Generaldirektor von der Chambre de Commerce, und mit Michel Würth, Conseilspräsident von ArcelorMittal Lützeburg, über die Industrialisten. Sie haben aber nicht alles finanziert. Der Stefan Krebs und der Benoit Margeros, alle beide Forscher bei der Uni Lützeburg, erzählen uns nämlich vom omnipräsenten ausländischen Kapital. Aber auch die Sozialdimensionen dürfen nicht vergessen gehen. Dafür waren wir bei Jean-Claude Juncker, ehemaliger Premierminister von Lützeburg, bei Guy Castagnaro, Affekot am Arbeitsrecht, und bei Robert Schneider, pensionierter Journalist. Ich bin Shirley, und ich will nicht mit, ob das Spuren sich. Für uns zu fangen, treffen wir aber Jérôme Kikeré, Autor vom Buch «Tout devait disparaître». Nachdem sie eine Annonce über den Mord von der Kaiser-Paulus-Koppel gefunden hat, hat sie decidiert, den Fall zu recherchieren.
C'est un couple de commerçants échois qui appartiennent à, aux vieilles familles échoises et qui vivent dans une grande maison qu'on pourrait dire paysanne et qui est à l'orée du nouveau quartier ouvrier d'Esch-sur-Alzette qu'on dénomme la Grenz. Donc le mari est un fils de menuisier qui est devenu boucher. Sa femme tient un cabaret. Et d'ailleurs, assez rapidement, il change de métier, parce que le métier de boucher ne rapporte pas assez pour des raisons économiques. Et il va se mettre au début du XXe siècle dans le négoce de charbon. Il va s'enrichir avec le charbon dont tout le monde a besoin et dont les prix augmentent. Et il s'enrichit aussi par la vente de terrain, étant donné qu'il est le fils d'anciens propriétaires terriens.
Haut sind den Täter aus den Motivationen bekannt.
Oui, donc en fait, c'est effectivement un crime qui a une dimension politique, étant donné que c'est un fonctionnaire communal qui était membre de la police et qui venait d'être renvoyé, qui a commis ce crime. Et s'il avait été renvoyé, c'est parce qu'il avait été, en fait, en quelque sorte, il s'était allié avec un échevin socialiste pour aussi perturber les affaires du commissariat. afin que le commissaire de... Parce que l'échevin avait des comptes à rendre avec le commissaire de police qui était connu pour réprimer le mouvement ouvrier, pour, à l'inverse, ne pas vraiment s'inquiéter de ce que faisaient les industriels, notamment en termes de conditions de travail. Et finalement, ce fonctionnaire de police a été renvoyé du fait qu'il, pour des manigances qu'il avait introduites au sein du commissariat. Et pour se venger, et aussi, en tout cas c'est ma vision des choses, c'est celle que je défends dans mon récit, et aussi parce qu'il pensait que ça allait non seulement semer la pagaille, mais qu'il allait aussi s'en sortir. Au bout de cette affaire.
D'Opleisung vom Fall huet lang gedauert. E-Grund dafür? Polis war immens innerbesat. Demuts goufen et mei Arbeiter innen wei Beamten. An offensichtlich gouf lang ob der falscher Platz geguckt. Den Täter ist recht 7 Jahre um Mord von der Polis fund gehen. An einer Ekip, an der den August Liesch auch nach Ote von der Maus Kati in der Sicherungsrichter war. An der Perpetuität gefasst gehen. Seng Strof huet ihn an einem Prison vom Grund aufgesiess. Demuts huet de Fall Welle geschloh an dat wegen der gesellschaftlicher Situation vom Land, an einer Zeit, wo gerade Ballwall gebaut wird, an der Quartier Grenz wiest.
Au moment où le meurtre survient, en 1910, ça fait quand même déjà une trentaine d'années que le quartier se développe. Et donc à ce moment-là, il y a aussi un nouveau site qui est en train d'être installé. C'est Belleval, en fait, ce qu'on appelait le Kerchen à l'époque. Donc on vient de détruire une forêt ancestrale pour construire des hauts fourneaux. Et donc c'est justement à cette période aussi que se commet le meurtre, c'est pour ça qu'il m'a intéressé aussi. Et donc c'est une période où le quartier de la Grenze voit arriver de nombreux nouveaux habitants, des ouvriers, qui sont là juste le temps du chantier. Et donc ça crée aussi, par rapport au meurtre, de nouvelles pistes.
Weil in Lützeburg gerade so viel gebaut wird, spielen DarbeiterInnen und Stuhlindustrie natürlich eine große Rolle. Die Stuhlindustrie, die hat gelieft, lieve gehen, aber auch lieve gefordert. Er war zu dem Zeitpunkt drüber drin, zu der Lunge vom Land zu gehen. Der Jean-Claude Juncker, ehemalige Premier von Lützeburg sowie freiere Präsident von der Europäischen Kommission, erzählt, wie der PIB an Darbeitsplätzen darüber abbauen konnten. Aber das für das Soziallieve bedeutet.
Die Stuhlindustrie war ein wichtiges Stück Lützeburg. Das Haut auch noch ein wichtiges Stück Lützeburg war noch nicht mit dem Volumen. Mit dem Volumen, den es in den 60er, 70er Jahren nach hat. Und das war ein großer Teil vom PIB. Wir waren übermäßig abhängig von der Stuhlindustrie, sowohl Arbeitsplätze mäßig. Das waren 30.000 Leute an der Zeit. Und das soziale Leben hört sich eigentlich nur der Melodie von der Stuhlindustrie aufgespielt. Die Gewerkschaften waren besonders an der Stuhlindustrie ganz stark.
Aber wie Jean-Claude Juncker betont, alles sich um die Stuhlindustrie gedreht wird, hat auch der Sozialismus sich immer mehr etabliert. Und das zumals zu Asch. Zurück bei der Jérôme Kikeré.
Ja, aussi bien la construction des hauts fourneaux à Belleval. Il y a l'arrivée des socialistes qui arrivent justement au pouvoir au niveau local. On est dans une période où il n'y a pas encore de suffrage universel, mais malgré tout, ils arrivent au pouvoir, notamment parce qu'ils dénoncent la proximité entre la commune et les industriels. Les mauvaises conditions de vie des ouvriers commencent à devenir insupportables, même au niveau local. Et la sensibilité aussi des gens, plus grande pour ce qui est du sort des ouvriers. D'autant plus qu'on leur dit sans arrêt que l'industrie fait progresser le pays, permet d'enrichir le plus grand nombre. On vante sans arrêt les bienfaits de l'industrie et ils ont H.U.R.L.Z. sous les yeux. La preuve que c'est pas tout à fait comme ça. Et donc, c'est aussi une conséquence dans la mesure où il y a ces personnes, ce couple de victimes qui sont bien dotées et qui vivent à l'orée d'un quartier ouvrier dans lequel les gens s'entassent. C'est aussi une conséquence de la situation économique et politique dans la mesure où les médias prennent une grande part.
Die Situation hat sich also immer mehr zugespitzt. Ein guter Nährboden für die Gewerkschaften, die sich ab dem Moment zusammengesetzt haben. Wir kommen hier konzentrieren also nur mal darüber, wie Lützeburg sich am Abschwung von der Stuhlindustrie abgebaut hat. Demolz war der Paul Eichen Staatsminister. Hier hat Land 27 Jahre lang regiert und an dieser Transition begleitet. Der Carlo Thielen, Generaldirektor von der Chambre de Commerce, zählt uns, was für einen Impact seine Politik auf die Industrialisten, die selber viel politisch aktiv waren, hat.
Ich ging so in der Führung im Ersten Weltkrieg bis bei der Periode zwischen zwei Weltkriegen hat Lützeburg echt eine politische Doktrin, eine Wirtschaftsdoktrin, die echt liberal und konservatrice war. Es war markiert, dass ich durch einen liberalen Staat, den nicht viel interveniert, dass es keine Doktrin, die ihn als dirigistisch könnte bezeichnen. Und es gab also eine große Freiheit, die in die privaten Dynamiken über los wird, die dann ihre Rolle gespielt hat. Ja.
Wir bedanken nur mal kurz, dass es bis 1919 noch kein allgemein Nationalwahlrecht gab. Also wurde die Industrialisten als sogenannten Notablen, also die einflussreichsten Persönlichkeiten im Land, an der Politik selber beiweil überrepräsentiert waren. Zwischen 1900 bis 1917 hat nämlich das sogenannte Zensuswahlrecht gegolt. Nur dem hat müssen einen bestimmten steuerlichen Zinssatz bezahlen, für überhaupt wählen zu können. Das wird dazu geführt, dass Land- und Arbeiterinnenklassen vom politischen Prozess ausgeschlossen sind.
Es kann Ihnen auch schon sagen, dass die Zeit auch schon ein großes Gewicht von den großen industriellen Familien gab, an denen er sich auch an der Entwicklung von der Soziologie mitgewirkt, aber auch am Abbau von Bankensektor, an er auch von verschiedenen Infrastrukturen, die durch Privatkapital an sich finanziert gaufen. Der Privatkapital kommt sowohl aus Lützeburg, mehr auch aus den Nordbüschländern. An eben von Lützeburg, das waren eben verschiedene Großfamilien, ob das auch nach dünn oder Pouvoir-Politik basiert wird, an einer Logik, das kann ich so nennen, eine Logik der Aristokratie bourgeoise, d'influence. Das sind dann die großen Familien Metz, Pescator, Devin, Bausch, Lambert, genau nach einer.
Ein von diesen Industriellen hat sich am großen Ganzen ab Monsterbufang ein bisschen mehr bedeckt gehalten. Auch wenn die Industrie und der Patronat zu den von seinen Aktivitäten aufhängig waren. Und zwar war das ein Ingenieur Paul Wirth. Mit knapp 27 Jahren, 1889 war das noch, hat die Kasselfabrik zu Hollerisch abgekauft, die von einem belgischen Ingenieur gegründet wurde und eng von den ersten Maschinenfabriken hier im Land war, die sich auf Dammkasseln für in anderem Heischewe spezialisiert hat. Sein Urgroßenkel, der Michael Wirth, den ist heute Konseilspräsident von ArcelorMittal Lützeburg. Hier erzählt von seinem Urgroßpap.
Also für dich mal, Paul Wirth hat nicht Kasselfabrik gegründet, mehr hat sie gekauft. Und er hat sich transformiert und er hat sich frei als hochkarätigen Ingenieur interessiert und die Industrie hat durch eine Stuhlindustrie, besonders und die Innovation gelebt. Er hat dann den Paul Wirth, vor allem die Nation in Lützeburg ein Auto hat. Das erste Auto aus dem Paul Wirth sein. Und in dem Moment, wo den Kinder Großherzog, den hat zu Walfer gewohnt, an den hat nicht mehr Pferd. Und die Hühner sind dann, ich weiß nicht, wie es gegangen ist, mir im Ballfall, als ein Kedesideiert, können sie geben, der Großherzog mit der Kutsch fuhren, an jemandem am Auto, also sie geben den Kurs, mein nächster Bierger ab. Und die Geschichte wissen, ob es war, also nicht hat ihnen erzählt gehabt, dass der Paul Wirth evidemment geguckt hat, dass der Kinder Großherzog gewonnen hat. So sind die, das war einfach so, dass Paul Wirth eigentlich ein Industrieller war. An effektiv an den am Ende vom letzten Jahrhundert Kesselfabrik abgekauft hat, die aber dem Moment mehr nicht zu tun transformiert an den Auxiliär von der Stuhlindustrie, an dem das sogar für die Maschine machen, hat probiert Maintenance zu machen, hat probiert neu auch innovativ Maschinen zu entwickeln. Und ich meine, das Beste ist, dass der Paul Wirth am 20. Jahrhundert den weltweiten technologischen Vorreiter war von der heutigen Technologie, die Haupttechnologie am Stuhl war.
Den Atelier Paul Wirth war also ein Maschinenbauwerk, ein Kesselwerk, dat an engems wesentlich Industrialbaudeler und die Großschmalze geliefert wird, sodass das hier Produktionsziele erreichen konnten. Aber auch Material für die Eisenbahnkonstruktion gut frei produziert. Alles Innovationen, zu denen auch der Stefan Krebs, ein Aachener Forscher beim Luxemburg Center for Contemporary and Digital History von der Uni Lützeburg, mitzählen kann. Kien ist spezialisiert auf Technologie und Industriegeschichte von Lützeburg, besonders auch am Zusammenhang mit der sogenannten Eisenhüttenkunde.
Da kommen verschiedene Dinge zusammen. Ein bisschen Glück. Glück in dem Sinne, dass Luxemburg den großen Vorteil hatte, den geologischen Vorteil, dass die Erzvorkommen in Luxemburg relativ dicht an der Erdoberfläche zu finden sind, sodass man die relativ einfach und kostengünstig abbauen konnte. Schon einige Kilometer weiter südlich nach Lothringen rüber muss man eben teilweise in den Tiefbergbau gehen, was einfach sehr viel mehr Geld kostet. Also ein bisschen geologisches Glück. Als man die Landesgrenzen festgelegt hat, ahnte man nichts davon, dass man einen kleinen Glückstreffer gelandet hat. Aber was eben auch zusammenkam, waren tatsächlich verschiedene technische Innovationen, die wichtig waren. Und da muss man wahrscheinlich zwei Bereiche sich vor allen Dingen anschauen. Das eine ist das Transportwesen, also gar nicht die Eisenhüttentechnik selber, sondern vor allen Dingen das Transportwesen mit dem Ausbau des Eisenbahnsystems in Europa und dann dem Anschluss Luxemburgs an das Eisenbahnsystem der Nachbarländer. War man eben in der Lage, sehr viel kostengünstiger das Luxemburger Eisenerz zu exportieren. Also gar nicht unbedingt vor Ort selbst zu verhütten, sondern zu exportieren. Und vor 1870 ging ein Großteil der Exporte nach Belgien in das große Industriegebiet zwischen Lüttich und Charleroi, was im Grunde genommen das erste Industriegebiet war, das sich auf dem Kontinent ausgebildet hat nach der englischen industriellen Revolution, schon Anfang des 19. Jahrhunderts, sodass es eben nahe lag, dorthin zu exportieren, wo eben schon große Hütten existierten. Und was dann auch noch dazu kommt, sind eben bestimmte Innovationen im Bereich der Hüttentechnik selber, die dann auch langsam in Luxemburg eingeführt und getestet wurden, bevor sie dann tatsächlich ab 1870 im industriellen Maßstab ausgebeutet wurden. Und wichtig sind da zwei Dinge. Zum einen eben die Nutzung der Minetterze in Luxemburg selber. Man hat eigentlich bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts im Land selber hauptsächlich andere Erzvorkommen ausgebeutet, die einen höheren Eisenanteil im Erz haben. Und hat, obwohl man wusste, dass es die Minetterze gab, sie eigentlich nicht vor Ort ausgebeutet, weil sich das nicht unbedingt lohnte. Und da half unter anderem die Einführung des Kokshochofens. Innovation, die eigentlich schon im Ende des 18. Jahrhunderts aus England stammt und dann sozusagen auf den Kontinent kommt, aber sich eben erst langsam ausgebreitet hat. Und die Vorteile, einer der großen Vorteile des Koks ist, dass man sozusagen größere Hochöfen bauen kann, sodass man sozusagen andere wirtschaftliche Dimensionen erreichen kann, sodass es sich dann auch einfacher lohnt, Eisenerz auszubeuten mit einem geringeren Eisengehalt. Und das passiert unter anderem 1865 das erste Mal in der Hütte in Dommeldange, also gar nicht hier unten im Minet, sondern eher im Zentrum des Landes, dass Hochöfen gebaut werden, die mit Koks betrieben werden und wo Minet-Erze verhüttet werden. Und 5 Jahre später sozusagen transportiert man das dann erstmals ins Minet und in Esch werden 1870, 71 eben die ersten beiden wirklich modernen Hütten gebaut, die Brasseurschmelz und die Metzeschmelz, die eben diese neue Technik einführen und dann eben zur vermehrten Ausbeutung auch der heimischen Erze vor Ort geführt haben.
Noch so eine Innovation war die Affäre von der Greifstuhlträgerin. Der Polwirt war nicht mehr responsabel für die Kasselfabrik, sondern war lang bei der Hadie und hat für sie Patentrecht für die Greifträger gekauft, die später massiv exportiert wurden. Besonders für sie für den Bau von Wolkenkratzern zu benutzen.
Der Dennert, wenn ich nicht mehr wissen, denn das am Anfang von, also Anfang bei 1900, als der Paul Wirth hier war, verantwortlich, die war Administrateur-Delegé bei der Hat dir vor dem Moment an 1911, wie d'Arbeit gegründet wurde, wo eigentlich den zweiten oder das war eigentlich den größten Stuhlproduzent zu Lützeburg, er war es vor ausländisch Kapital. An dem Mayrisch hat auf der anderen Seite probiert, eben nicht die Arbeit gegründet, wenn die Fusion wurde, wenn er für die Allianz war zwischen den Familien Metz an Tesch zu summen, für aus der Arbeit in Lützeburg konsolidiert Firma zu machen, was noch terribel gut reüssiert wird. An auf der anderen Seite wurde hat die eigentlich irgendwie mit französisch Kapital repräsentiert wird an der Polwürd, wo du eben Administrateur delegé, aber nicht den großen Aktionär, wenn ich das mal gebe, so, so, und an den, sein großer Merit forever, bei der Hadir, dass hier, die Greifverfahren, also, Greiträger, wird ja haut nach den, den, wie soll ich so, den Nerd la Guerre von der, ArcelorMittal zu Defort, der Defortinger Schmelzers, die ganzen Träger, die, die notamment an all Wolkenkratzer zu New York sind, die am Wolle oder so an der Welt sind, der hat hier nicht der Patent gekauft, an hier nicht den Decideiert, der als Administrateur delegé, den Investor mal dazu machen, an dem man auf Hettletzburger Stuhlindustrie an Vormarsch von der Technologie zu bringen. Und ich meine, das, wenn in der Industrie historisch guckt, als der hat eben den ganz großen Merite gewesen, dann noch eben den Grund oder wahrscheinlich den Hauptgrund, wie wir den Schmelz, wie Deferding halt noch immer an dem Domain weltführen das.
Deferdinger Schmelz war also 1901 die erste Fabrik auf der Welt, die das Greiträger gewalzt hat. Der Michael Wirth hat gerade von der Gründung von der Arbeit geschwört. Komm, ich gehe kurz drauf zurück. Diese Fusion, die 1911 vom Emil Mayrisch als Gründungsaktionär angelegt wurde, dat von der Société des Forges d'Aiche Le Galais Metz et Cie, der Société des Mines du Luxembourg et des Forges de Saarbrück an der Diedlinger Schmalz, wurde als eine strategische Notwendigkeit konsideriert. Es ist darum gegangen, die Lützeburger Stuhlindustrie international zu integrieren. Aber für was war das dann noch einmal so notwendig? Der Stefan Krebs.
Wir haben Ende des 19. Jahrhunderts noch den Fall, dass man sehr viel Kohle und Koks braucht, um Eisen und Stahl herzustellen. Und man, wenn man sich das Verhältnis anschaut, wie viel Kohle bzw. Koks man transportieren muss oder wie viel Eisenerz man transportieren muss, es für die Hütten eigentlich günstiger war, sich in der Nähe der Kohlevorkommen niederzulassen und das Eisenerz oder das Roheisen zur Kohle zu bringen, als umgekehrt die Kohle zum Erz.
Kurz Reklame. Dir seid Entrepreneur, Manager oder einfach begeistert von Ökonomie? Merke.lu als Erdmedium von der Chambre de Commerce für sich zu informieren und zu inspirieren. Business-Neuigkeiten, Interviewen und topaktuelle Wirtschaftsthemen, Artikeln sie für all day, die Lützeburg Führer bringen wollen. Seid der Zeit für raus mit Merke.lu. Den Link findet auch nach in den Shownotes.
Das waren mit der Reklame.
Und das Eisenerz oder das Roheisen zur Kohle zu bringen, als umgekehrt die Kohle zum Erz. Und erst durch bestimmte sozusagen Verfahrensinnovationen konnte man die Verfahren so weit modernisieren, dass man halt sehr viel weniger Energie brauchte, indem man zum Beispiel die Abwärme der Hochofen wieder nutzte, um den Wind, den man einen blasen musste, vorzuwärmen und verschiedene andere Dinge. Also nur um sehr moderne, heute würde man nachhaltig dazu sagen, hat man natürlich damals nicht unter diesem Aspekt eingeführt, sondern es ging darum, einfach günstiger zu produzieren, indem man weniger Rohstoffe einkaufen musste oder verbrauchen musste. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt war es dann eben lukrativ, nicht mehr das Erz zur Kohle zu bringen, sondern die Kohle zum Erz zu bringen. Und ab dem Zeitpunkt sieht man, dass dann vor allen Dingen deutsche Unternehmen massiv sowohl in Deutsch-Lothringen, aber auch in Luxemburg investieren, weil es eben attraktiv ist, ökonomisch attraktiv, vor Ort zu verhütten. Und das kann man nicht an einem einzigen Datum festmachen. Und das sozusagen so was ist, was mehrere kleine Verfahrensinnovationen so inkrementell ineinandergreifen, bis man so einen bestimmten Punkt erreicht hat. Aber ein Punkt, den man nennen könnte, ist sozusagen Anfang des 20. Jahrhunderts dann die Gründung der Deutsch-Luxemburger Hüttenbergwerks AG, die dann auch in Differdingen unter anderem investiert. Oder ein anderes Datum, was man nennen könnte, wäre der Bau hier der Hütte in Bellweil 1910-11 durch die Gelsenkirchener Bergwerks AG, die eben massiv investiert und eine Riesenhütte hier hinsetzt, integriert, sagt man, weil eben Hochöfen, Stahlwerk, Walzwerk, alles in einem Werk war. Und zudem zeigt, dass ja, das größte und produktivste Hüttenwerk Europas hier hinsetzt. Wichtiger Einschnitt auch für die Produktivität der Stahlindustrie.
Es ist also für und allem immerem deutsches Kapital an Stahlindustrie geflossen. Gehen wir zurück auf Eschbeilwall, wo 1910 Grad Heichirven abgebaut ging. Was hat nun von Gelsenkirchener heute zu sichern? Der Stefan Krebs erklärt, dass es beim Investieren in Lützeburg für und allem drums ging, direkt an der Quell, also beim Eisenerz, können zu sehen, für Transportkästen anzuspuren.
Die Aachener kaufen, ich meine, es wäre 1892, die Brasseurschmelz auf und verschiedene Minenkonzessionen im Minet. Und schaffen es eben mit dem Roheisen aus Luxemburg mehrere Produktionsrekorde bei der Herstellung von Thomasstahl zu brechen. Bevor dann irgendwann der Transport eigentlich zu aufwendig ist und man stattdessen eben dann direkt im Minet investiert. Heißt, die Aachener tun sich zusammen mit der Gelsenkirchener Bergwerks AG, dem größten Kohlekonzern der Zeit. Und das geht darüber, dass die Brüder Adolf und Emil Kirdorf jeweils die Direktoren der beiden Unternehmen sind. Der Adolf Kirdorf sitzt in Aachen beim Aachener Hütten Aktienverein. Emil Kirdorf ist der Generaldirektor der Gelsenkirchener Bergwerks AG. Und die beiden entscheiden dann eben, hier auf Bellweil sozusagen neu zu investieren. Aber das Lustige ist eben, dass 1892 die Aachener anfangen, hier zu investieren, die Brasseurschmelz übernehmen. Und die bekommt dann eben neue Beinamen. Heißt einmal die Aachener Hütte, aber es gibt eben dann auch die Hütte Rote Erde, die eigentlich nicht Bezug nimmt auf die Rote Erde des Minets, sondern eben auf den sozusagen Heimatfabrik in Aachen, die nun mal Rote Erde, aber nach gerodeter Erde. Und wir sehen, dass da zwei Dinge sozusagen sich überlagern. Also man kann nicht sagen, dass das ausschließlich aus Aachen kam, weil man findet sozusagen auch vor 1892 vereinzelt Referenzen natürlich an den Boden der Rote Erde, der einfach zu offensichtlich war im Minet, aber eben noch nicht besonders populär war. Und sozusagen mit der Übernahme dann der Brasseurschmelz sieht man dann, dass eben der Name sehr viel populärer wird und sich dann irgendwann auch zu so einem Regionsnamen entwickelt hat. Also eigentlich so eine kleine Verwechslung, die aber eben zu dem passte, was schon da war und das verstärkt hat. Und deshalb dann das Land der Roten Erde entstanden ist.
Es gauf bisweil immerem von ausländischem Kapital geschwart. Meh, mir kenne Lützeburg doch haut als Finanzplatz per excellence. Und Banken dann demnächst noch keine Rolle gespielt. De Benoit Magerus, auch Historiker auf der Uni Lützeburg, hat sich aus seiner Recherche und vielem anderen mit der Geschichte von der Finanzplatz auseinandergesetzt. Hier hat sich online zugeschaltet, für mit uns zu schwätzen.
Et puis, quand même, avec le développement un peu du monde industriel, donc, à partir des 1850-1860, vous avez quand même deux banques qui sont créées dans les années 1850, qui sont d'un côté ce qui est aujourd'hui la Spurkes, donc avec une présence plus de milieux luxembourgeois et de l'État, et d'un autre côté la Bill. Au début, la Bill, c'est même des capitaux allemands, et ça correspond un peu aux capitaux qui sont, d'une manière générale, présents au Luxembourg. C'est-à-dire que, jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est aussi des capitaux allemands qui vont faire naître et puis développer l'industrie sidérurgique. Mais donc, à partir des années 1950-1960, vous avez deux, entre guillemets, vraies banques. Vous avez aussi la volonté, il y a une autre grande banque qui est créée dans la deuxième moitié du 19e siècle, mais qui est fait faillite, donc qui marche pas. Mais ce qui caractérise cette place financière par rapport à ce qu'on va vivre dans le 20e siècle, que c'est une place financière, d'une certaine manière, interne. Donc onshore, elle fonctionne que pour le marché intérieur. Elle n'a aucune vocation pour un marché international. Et donc, elle est, comme le Luxembourg est très petit et comme c'est une société essentiellement rurale, c'est aussi un secteur financier, si on peut l'appeler comme ça, très petit.
So hat Bill zwar am 19. Jahrhundert Kredite und Siderurgie vergehen, mit Bill selber war nun mal eben für dich deutsch Kapital. Auch der Jean-Claude Juncker bestätigt nach Einkehr, Metz, Tasch, Meurisch und Co. waren nicht alles, wenn es darum gegangen ist, an die Industrie zu investieren. Man hat nicht mehr Kapital, mehr auch technisch Experten gehen gebraucht. Weil effektiver seit Anfang des 20. Jahrhunderts noch so, dass Lützeboer selber an Deutschland ausgewandert sind und es dementsprechend ein markierender Braindrain gab.
Anfang des 20. Jahrhunderts war vor allem Deutscher. Das war bedingt auch durch Kapitalstruktur von der Stahlindustrie. Das war nie Lützeboer Kapital an der Stahlindustrie. Schon die wichtigsten Industrie am Land, da ist an der Krise, wird der Staat den großen Park von Aktien von der Arbeit überholt, bedingt dadurch, dass der Staat Milliarden Lützeboer Franken an Stahlindustrie muss stechen während der Stahlkrise, für das Schlimmste zu verhindern.
Der Michael Wirth und der Stefan Krebs ergänzen.
Zweit Fäger ist dann die Dierschweig Deutsch. Zwischen 1880 und die hatten schon eine große Stahlindustrie. Ja. Und die hatten Experten noch Meisteren und Ingenieuren und so. Die sind alle auf Lützeburg gekommen und dann sind die Italiener gehen.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wenn die Eisen- oder das Eisenhüttenwesen in Luxemburg eben einen starken Aufschwung nimmt, man sehr viele technische Experten brauchte. Und wir wissen, dass eben in der Frühphase überhaupt die meisten Arbeitskräfte, sagen wir im weitesten Sinne, aus der Großregion kamen. Wir wissen, dass innerhalb von Luxemburg eine Migration einsetzte. Das heißt sozusagen, aus dem Norden Luxemburgs kam man in den Süden, weil es Arbeitsmöglichkeiten gab. Aber das waren nicht unbedingt die technischen Experten, sondern die kamen tatsächlich aus den umliegenden Ländern, Deutschland, Frankreich, Belgien. Und ein Großteil kam eben aus Deutschland, also am Anfang der Eisenindustrie in Luxemburg ist der größte Anteil, Ausländeranteil sind die Deutschen, die dann irgendwann später ersetzt wurden durch die Italiener. Das waren aber nicht unbedingt die technischen Fachexperten, sondern das waren sozusagen die vor allen Dingen viel der manuellen Tätigkeiten ausgeführt haben, während eben das technische Personal tatsächlich weiterhin eher aus den Nachbarländern kam, was nicht verwunderlich ist, weil eben dort in Deutschland, aber vor allen Dingen auch in Belgien, teilweise auch in Frankreich eben, es schon Gegenden gab, wo das Eisenhüttenwesen schon weiter fortentwickelt war, sodass man eben von dort dann Experten abwerben konnte, die hier gearbeitet haben.
Lützeburg hat Mandöver gebraucht, also der Stefan Krebs. Anders sind da aus dann sicher gegangen. Der Guy Castagnaro, Bau vom abflussreichen Gewerkschaftler John Castagnaro, ein Gründer vom ersten Affekote Kabinett für Arbeitsrecht zu Lützeburg, erzählt.
Das wäre so weit gegangen, dass wir, das waren dann, wie soll ich so, ein Vierreiter von den Headhunter, wie wir heute kennen, die sind dann an Italien gereist für Mandövere, für Leute,
sie schön. Die,
weil sie zu Lützeburg Leute gebraucht haben, für an den Minen zu schaffen, an den Fabriken zu schaffen. Das waren die Präkursoren von den heutigen Headhunteren, wenn ihr wollt.
Zurück Richtung Asch. Über die Gärung-Kickere haben wir herausgefunden, dass ArbeiterInnen damals immer an der Gegend von der Schmalz gewohnt haben. Es war so, dass die ArbeiterInnen-Klasse eine Akutwohnungsnot durchleben müsste, sodass die Regierung auch schon 1906 ein Gesetz erlost hat, an dem festgehalten gab, dass Baugesellschaften ihre Wohnungen billig zur Verfügung stellen müssten. Wie das da für die Ingenieurin ausgesehen hat, erzählte Michael Wirth.
Lützeburg war für dich ein Immigrationsland. Und dann ist es mit der Stahlindustrie als die Immigration, weil das muss eine große Croissance bei mir gehen, als die da am Süden vom Land stattfindet. Und das war effektiv auch mit einer gewissen Flexibilität, wie es die Stahlindustrie ganz zyklisch hat. Da sind dann noch viele Leute, dann sind sie gekommen und dann sind sie gegangen. Also das war bestimmt nicht immer einfach, weil die Leute da mitgemacht haben und weil doch erklärt wird, für weil dem Moment eigentlich eine Konfrontation zwischen dem Erbichter und dem Patronen eigentlich vor, weil dann doch auch noch Beamten oder so an der da probiert gehen, so gut wie möglich schwer zu gehen. Wenn die Haut zu Diddling sieht oder zu Esch sieht oder eine gute Verlöre kauft oder an der Stadt Trümichelens oder so, das ist von der Arbeit gebaut. Ja. Und die guten Leute, die Welt damit hat eine Regel, auch für Ingenieure oder so, das halt wie bei den Doktoren, wenn sie um einen neuen Schmelz, wenn sie um einen Schmelz einen Platz kriegen, sie müssen an der Wirtschaft wohnen, wo die Schmelz vor, für am Fall, dass sie 24 Stunden auf 24 disponibel waren. Die Kontraparty, wo, dass sie dann ein Haus zur Verfügung waren, und dafür, da, notamment, wenn der Haus zuerst geht, die Architektur von denen allen, sowohl direkt wie ein auf der Route Luxemburg, für um Schloss Gerd, oder dann, bis sie mir ran noch, wenn der Europa, bei Spidol geht oder so.
dat sinn alles Wuninge wo Ingenieuren dran gebaut hunn. An dé sinn du no der Kris wie de Kris ausgebracht ginn an sovi Liquiditéiten, dats gesott gi lo verkaf mat déi an du hunn die Leiit in dra gewunt hun die hätten dun Virkasreicht an déi hunn dat an du zum grossen Deel orale go käfen, dat vor en gut finanziell interessant an fir d' Stoll in frier an schnellgängen an vorre Maier trotzdem fir Leiit ze motivéiere fir dabei ze bleiben. Van der den Wert Banken ënnerscheet, die 100 Banken die repräsentiere 25% vum PIB Konklimaten auf Kurten mat Big Fouren oder so. Bei der Arbeit vor den stuet damit de Läng 25% vum PIB. Ja. Und dann hat die eng die soziale Verantwortung, die der sos net hat, in dem Moment hat noch keen so stark gestellt. Als der Chance von der Trainerarbeit hat gespielt, die Ambassade von Lützburg an der Zeit. Ja, ja. Wenn der Minister dann an den Rädern nur mehr das organisiert, dann das ist natürlich in einer Sache, und dafür hat er in einer Verantwortung, weil den Development so rasant vor, weil die Hut von der Volt leider besser oder ob die von den Zehen, ja, dann hat er hin müssen Wohnungen zur Verfügung stellen, für das nicht geht. Und dafür hat er das Sujet, den er am Gang als Lösung zu Lützburg noch hinzukommen.
Als Ingenieur hört ihn also nicht missen um Existenzminimum leben. Der Stefan Krebs geht weiter an den Detail darüber, wie Migration auch dem Patronat Druck gemacht wird, dann abzuhalten.
Binnen- oder Rundumwanderung, heißt die Experten aus Luxemburg sind auch wieder weggegangen teilweise, in die benachbarten Länder sind vielleicht wieder zurückgekommen, was teilweise schwer nachzuvollziehen, aber es nicht sozusagen diese vielleicht Idee mehr des 20. Jahrhunderts, dass man 30, 40 Jahre für ein Unternehmen schafft. Damals war man sozusagen da etwas flexibler und hat vor allen Dingen auch, weil die rechtlichen Möglichkeiten noch nicht so waren, mit den Füßen abgestimmt. Also man ist sowohl als technischer Experte, aber auch sozusagen als einfacher Arbeiter teilweise einfach dahin gegangen, wo die Bezahlung und so weiter etwas besser war. Und das sprach sich rum. So dass man dann eben ein bisschen mit den Füßen abgestimmt hat und dadurch die Unternehmen wiederum unter Zugzwang setzte, eben auch selber höhere Löhne zu zahlen, für bestimmte Verbesserungen zu sorgen, weil ansonsten eben die Experten abgewandert wären.
Also viel MigrantInnen, viel Sozialunterschiede, auf hier und allem hin und her Gesetzgebungen, die nach ob echter wackelige Beinstellungen. So zählte Jean-Claude Juncker als Fortschritt, den hauen immer mit der Entstehung und Entwicklung von Gewerkschaften zusammen.
Also Sozialgeschichte als nicht zu trennen, historisch und auch noch aktuell von der Stahlindustrie, von der wichtigen Rolle, die die Lützburger Gewerkschaften an der Stahlindustrie gespielt haben. Das war den LHV, der Vierläufer vom OGBL, das war die FLA, haut wisst noch kaum mehr, was FLA war. Das war eine kommunistische Gewerkschaft, die erst am LHV abgegangen und den LHV, wie gesagt, am OGBL abgegangen. Und da war den LCGB die zweitstärkste gewerkschaftliche Kraft an der Stahlindustrie. Also, wir sind ein Fachmann von der Sozialgeschichte von der Stahlindustrie, die auch der Lützburger Sozialpolitik Rhythmus diktiert wird. Von Fortschritt am Sozialen geschieht das, als das ganz oft von der Stahlgewerkschaften ausgeht. Die haben nicht am Ende Leben DAX begegnet.
Mit 400 Lauf, der recht im Zweiten Weltkrieg entstanden ist, war du den LBMIAV, der Luxemburger Berg-, Metall- und Industriearbeiterverband, den es Zinter 1920 ging. Es war ein Zusammenschluss aus dem Luxemburger Berg- und Hüttenarbeiterverband, also dem BHAV, und dem Luxemburger Metallarbeiterverband, dem LMAV. So guf der BHAV den 1. September 1916 zu Aschurzicht auf einer Gründungssitzung, die von den Syndikalisten aus dem deutschen Metallarbeiterband Aberufgauf geboren. Zwedig mich spät kommt dann den LMAV zu Hollerisch dabei, einem Stand, den direkt von den Industriellen auf Frohgestalt gauf. So hat den Emil Meurisch als Generaldirektor von der Arbeit et aufgelehnt, die Delegiert vom BHAV als Vertreter von den ArbeiterInnen unzuerkennen. Der Robert Schneider, pensionierte Journalist, der sich viel mit den Gewerkschaften aus der Nähe gesagt hat, über den historischen Umfang von den Gewerkschaften.
Für Drucker wird ja schon eine Reihe Organisationen, das Zusammenschluss von den Handwerkern,
ja,
die für ihr Interesse gekämpft haben. Mais mit der Stahlindustrie, der Herr Nassar, ja, nur 1970 von Rich angefangen wird, die Großwerke, die gebaut sind, Anfang vom 20. Jahrhundert, Bell war das 1913, abgeriet ging mit vielen Heijäven. An dem Moment kommen immens viele Leute ja, vom Norden, aus dem ganzen Land, an den Süden schaffen. Die Leute haben eine ganz schlimme Arbeitskonditionen geschafft und sich zusammengeschlossen. Parallel gewann die Mine geschafft, in auch ganz furchtbaren Arbeitskonditionen mit ganz vielen Deutschen. Über 2500 Leute sind dann also in Lützebäuer Mine gestorben. Du hat die Erbschaftschaft sich organisiert, das gab ja auch am Anfang, es gab keine Krankenversicherung, es gab keine Pensionsversicherung, das hat alles ein bisschen erkämpft, genau an nur. Und das ist am Anfang ein Anfang, ein historischer Anfang von den Gewerkschaften, halt zu Lützebäuer, wie man sie kennen.
So ist es effektiv so, dass innerhalb der Regierung Eichen verlängert gut Tratsch Pflichtversicherungen um Vorbild vom Deutschen Zollverein angefordert gaufen. Und zwar die Krankenversicherung, die Accidentsassurance und die Alters- und Invalidenassurance für ArbeiterInnen. Für die hat sich den Emil Meurich als Vertreter vom Patronat selber länger gesagt. Mit zu wissen, dass ihn assuriert ist, als ob Dauer auch nicht durchgegangen. Der Guy Castagnaro.
Das wird juristisch interessant, dass es am Anfang die ersten Gesetzgebungen, die es gesehen, das waren Gesetzgebungen, die Privatbeamten konzerniert tun. Also ich weiß, am Anfang vom 20. Jahrhundert hat ich Gesetz über den Arbeitsvertrag, das war ein Gesetz über den Arbeitsvertrag von den Privatbeamten. Und das ist in den 70er Jahren, wo Gesetz adoptiert ging, über den Arbeitsvertrag von den Arbeiter.
Der Beamtentum, der war allerdings zumal am 20. Jahrhundert nicht immens stark ausgeprägt und hat lang echt eine Minorität repräsentiert. So komme zum Beispiel, dass zu Zeiten von Paulus Kaisermord so wenig Polizisten zu Asch waren.
Am Anfang vom 20. Jahrhundert gab es ganz wenig Beamten. Mit Messer von den Banken, aber auch ob der Schmelzen, wo immer mehr Beamte noch geschafft haben für den Verkauf, für den Verdrift von den Produkten, gab es immer mehr Beamten und den LAV, weil ein pur arabischer Gewerkschaft war, das war ja arabischer Verband, hat Necessität gesehen, für sich mehr groß abzumachen, für nicht relativen Mustverlust zu erleiden. Das war eine von den Grundideen, die dazu gefordert hat, dass der UG Berlin entstanden aus 1979. Die sollte eine Gewerkschaft sein, wo eben Beamten und Arbeiter zusammen die Interessen verteidigen.
Währenddem ein pur renommiert Männer Lützebus zu ihrem Spielfeld gemacht haben, haben die ArbeiterInnen durch einen gelitten und gehofft Docs als männerwertig konsideriert. Ein Mord am ArbeiterInnen-Umfeld war keine Rarität. Drüber geschwarz hat nie jen. Ein Kohlenhändler wie den Herr Kaiser aber, das hat Wallen an den Medien geschlagen. Das für in allem, weil die Power hatten und Press gelesen haben, sich mit dem identifizieren konnten. Der Jérôme Kikere.
Il a eu beaucoup de retentissement, d'abord à Échoualzette, puis ensuite dans le pays. Pour deux raisons, du fait de l'identité des victimes, donc ils sont une famille, la classe moyenne, voire moyenne supérieure. Et donc les personnes qui sont au pouvoir s'identifient à eux et se sentent donc mises en danger. Et la seconde raison, c'est qu'on ne retrouve pas les meurtriers. Donc là, c'est la question quelque part de presque de l'indépendance et de la souveraineté du pays qui est posée pour ce qui est de la police et des capacités du pays à enrayer la criminalité. Sachant que c'est un grand débat dans les pays voisins. Et qu'à Aech, durant les deux précédentes semaines, il y a eu plusieurs meurtres. Donc il y a des ouvriers, il y a le meurtre d'un ouvrier italien par des ouvriers croates à Belval, sur le chantier, et une femme italienne qui se fait assassiner par son mari. Mais ces deux meurtres-là ne connaissent pas du tout la même, ne provoquent pas du tout le même débat, étant donné justement qu'il s'agit d'ouvriers. Et en fait, il y a un amalgame qui est fait entre socialisme, criminalité et immigration.
Also, viele Wellen, die voll geschlagen hat, so schnell als noch vergessen gehen. Das, weil der Schandfleck für das Land war. Tout devait disparaître.
Il n'est pas resté dans les annales criminelles. Et c'est aussi ce que je voulais indiquer avec ce titre, tout devait disparaître. C'est qu'à la fois, lui, il voulait détruire, enfin, par l'incendie, détruire toute preuve. Et mais ensuite, c'était aussi au moment où il est arrêté, c'est la Première Guerre mondiale, tout ça est déjà bien loin, et surtout, personne n'a, en tout cas au niveau des médias, personne n'a envie de rappeler d'où il vient et de quelle époque ce meurtre est le nom. Donc c'était en fait le deuxième processus de disparition que je voulais indiquer par ce titre, et le troisième, c'était le temps qui passe, justement. Donc on ne veut pas s'en souvenir, et avec le temps, plus personne ne s'en souvient, à part quelques personnes que j'ai pu croiser, mais... Là, plus de 99% des Luxembourgeois ne connaissaient absolument pas cette affaire.
Alles huet musse verschwonnen. Mé richtig verschwonnen, de da war neischt. Weil, wat Stuhlindustrie immer mi groß gien ass, wat da bester innen sich immer mehr mit denen solidarisiert tun. An so komme doch zur Monte von der Gewerkschaften a vom Sozialismus. An der nächsten Episode werfen wir Blick zurück auf die erste grosse Streiker und Sozialkämpfe aus der Lützeburger Geschichte. Weil die Akisocio, die wir heute kennen, die gehen alle darüber zurück. Abonniert den Podcast auf Spotify und überall, wo die Podcasts gehen, für keine Episode zu verpassen. Interviews Shirley de Dörwader, Camille Frati, Melody Hansen, Pascal Steinwachs, Konzept Shirley de Dörwader, Maxime Toussaint, Produktion Maxime Toussaint, Moderation Shirley de Dörwader.